Man sollte über öffentliche Netzwerke nicht sowas wie Online-Banking machen oder generell keine hochbrisanten privaten Informationen hochladen, runterladen, austauschen oder sonst was.
Aber meine Cockfotos gehen, oder?
Die gehen, ja. Da sieht man ja eh nichts drauf ohne Lupe.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Powerfolge von Alliteration am Arsch, eurem absoluten Lieblingspodcast auf der ganzen weiten Welt. Basti Bielendorfer ist wieder zurück in Deutschland. Ich bin wieder Germane durch und durch, habe gerade schon ein paar Falschparker aufgeschrieben, habe die Flurwoche durchgeführt, habe die Papiertonne vor die Tür gestellt, habe meinen Nachbarn beschimpft und meine Frau geschlagen. Gute Stimmung. Wie geht's euch? Kuckuck, hallo Reinibär, du hast gesagt, ich soll positive Energie mitbringen. Jetzt hier ist die positive Energie, da wird dir schlecht, ne? Kuckuck.
Das ist widerlich. Das ist einfach nur widerlich. Das ist zu viel.
Dankeschön.
Kennst du das, so Leute, die immer fröhlich sind? Die so fröhlich sind, dass man ihnen aufs Maul hauen möchte? Also es gibt ja angenehm fröhliche Leute, die irgendwie so immer eine gute Stimmung verbreiten, wo man froh ist, wenn die in der Nähe sind und so. Und es gibt ekelhaft fröhliche Leute.
Ja, ekelhaft. Es gibt einen Film darüber, der heißt, glaube ich, Happy. Es geht um eine Frau, die immer fröhlich ist. Und die, egal was immer auch in ihrem Leben passiert, immer fröhlich ist. Das ist natürlich eine bewundernswerte Eigenschaft, die ich bedauerlicherweise nicht teile. Ich bin nicht immer fröhlich, eindeutig nicht. Ich bin auch nicht wirklich traurig, aber bei mir ist es, ich bin stressempfänglich. So, und
Stress ist für dich ein Ding, das Laune massiv beeinflusst oder ja, kannst oder ja, sagen wir so, nee, mit Stress nicht gut umgehen, stimmt ja nicht, aber Stress ist für dich ein Faktor.
Total. Stress ist für mich total ein Faktor.
Okay,
Stress ist ein echtes Problem für mich.
Ich finde das so krass, weil da gibt's, also ich habe selber schon erlebt, sowohl bei mir, bei meiner Frau, bei Freunden und so weiter, dass Leute extrem unterschiedlich mit Stress umgehen können. Also manchen Leuten macht das halt nichts oder Kleinigkeiten machen Stress oder sind irgendwie unangenehm. Und wenn es wirklich stressig ist, haben die damit gar kein Problem. Zu den Menschen gehöre ich. So, weiß ich nicht.
Ist das so, Reini?
Ja, tatsächlich. Wenn wirklich viel zu tun ist, viel Stress ist oder so, macht mir das gar nichts. Wenn aber nur, also wenn wenig Stress ist, fühle ich mich sehr schnell gestresst. Aber irgendwie so.
Also, du brauchst einfach einen Dauerstress, Reini. Du musst theoretisch auf dem Laufband des Lebens stehen und Vollgas geben. So sieht's aus.
Nee, weiß ich nicht. Das ist nicht eher so, wenn ich irgendwie 3 Telefonate, 5 E-Mails schreiben muss, finde ich es ätzend. Wenn ich, was weiß ich, einen Autounfall habe und noch die halbe B-Säule im Bein stecken habe, denke ich mir, ja, jetzt weißt du wenigstens, was du zu tun hast.
Weißt du, also. Das stimmt aber. Also, ich bin auch gut in richtig, richtig großen Stresssituationen. Also, immer in meinem Leben so, weißt du,
wenn so richtig an die Wand gefahren ist, genau, dann geht's.
Wenn so richtig an die, dann geht's komischerweise. Das stimmt. Ich bin auch gerade im Moment eher in so einem subtilen Stress die ganze Zeit. Und das ist eher anstrengend für mich. Das ist nicht mein Ding. So, also wenn es jetzt richtig durchpowern würde, wäre es sogar besser. Aber ich bin eher in diesem ständigen, jeder will irgendwas. Und es muss die ganze Zeit und hier und noch eine Mail.
Ja, ich habe auch schon ein schlechtes Gewissen, dass ich dich immer dazu trieze, dass wir bitte in der Woche vorher einen Termin für die Aufnahme in der nächsten Woche machen. Das tut mir persönlich auch leid. Das ist was mich sehr stresst, wenn sich so ein Termin verschiebt. Weil mich,
also, formulier deine Gefühle, Reini, das ist wichtig.
Ich hasse dich. Nein. ich finde das stressig oder nein, stressig nicht. Ich finde das irgendwie, ich finde es immer unangenehm, wenn ich weiß, ich habe noch was zu tun und kann das nicht abhaken und kann das nicht machen, weil ich irgendwie auf jemand anders warten muss oder sonst was oder so. Aber
ja, das ist natürlich, dann bin ich so ziemlich die toxischste Lösung deines Lebens, die man sich nur vorstellen kann.
Aber du gibst ja Mühe. Ich hab sogar schon über so Sachen nachgedacht wie, jedes Mal, wenn du einen Termin reißt, stelle ich dir eine Rechnung über 100 Euro oder so und schicke dir dann.
Komplett egal.
Ja, genau, das ist halt das Problem. Es ist dir komplett egal, weil man, ne, es gibt ja diese Leute, für Leute mit Geld existieren Strafen nicht, die nur Geld kosten. Es ist nicht mal so, dass denen das Geld egal ist, sondern diese Strafe existiert einfach nicht. Ne, also ich hatte kurz drüber nachgedacht, ob ich das machen soll, dir immer 100 Euro in Rechnung stellen oder so und dir dann
ich
als
ja
Reminder.
Gar nicht merken,
Reini. Ich würde dir als Reminder dann einfach jedes Mal so eine einfach nur so eine WhatsApp-Tonnachricht schicken, sowas wie. Einfach nur.
Reini, das Problem ist nicht, ich würde es nicht merken, weil ich so ein rich Bastard bin. Ich würde es nicht merken, wenn du an der Rechnung irgendwas abziehen würdest, weil ich eh überhaupt keinen Überblick darüber habe. Wenn du mir da reinschreiben würdest, Basti, wir haben dieses Jahr leider nur 10 Euro verdient, weil ich.
Du brauchst einen Buchhalter. Du brauchst irgendeinen Buchhalter, der anderen Leuten die Beine bricht.
Das wäre gut, ja. Ey. Ronny, der Buchhalter. Warum heißt der Ronny in meinem Beispiel? Es gibt ja im schönen Film Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ich glaube, der heißt im Deutschen, schrecklich übersetzt, der erste Guy Ritchie-Film, da heißt er irgendwie König Bube da mich Gras. Oder
König Bube Gras König, heißt der, glaube ich, oder?
König Bube Gras, genau. Und da gibt's die Figur des Barrys, des Täufers. Und er wird Täufer genannt, weil er halt immer alle Leute ersäuft, so, weil er einfach ein Schläger ist, weißt du, weil er halt immer, in der ersten Szene, wo man ihn sieht, taucht er halt gerade jemanden so in so ein, irgendwie in so eine Toilette ein, um ihn umzubringen. Barry, der Täufer. Der wurde gespielt von einem sogenannten Bare Knuckle Fight Champion namens Governor. Ich weiß aber nicht mehr den ganzen Namen. Alistair irgendwas oder so. Und der war bekannt dafür, dass er einfach, dann habe ich mir so eine Zeit lang, hat alles überhaupt nichts mit dem, was du zu tun gesagt hast, zu tun, habe ich mir so Bare Knuckle Fights aus den 70er und 80er Jahren angeguckt. Das ist wirklich krasse Scheiße. Das kann man bei YouTube immer noch finden. Also googelt mal The Governor und Bare Knuckle Fight. Das sind einfach so haarige Engländer, die man unter in so Kneipenbedingungen aufeinander gehetzt hat. Also nicht gehetzt, das waren eigentlich organisierte Kämpfe. Aber da sieht dann sowas wie internationales Boxen und Muhammad Ali dagegen echt alles sehr, sehr mager aus. Das sind einfach so 150 Kilo Brocken.
Die hauen sich ohne Handschuhe
auf die Fresse, oder? Ohne Handschuhe, bis die Hände bluten und einer bewusstlos ist und so. Eigentlich noch schlimmer als UFC. Und da war dieser Mann, der mittlerweile, der ist kurz nach dem Film sogar verstorben an einem Hirntumor, ist der aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich vom Buchhalter auf Barry den Täufer gekommen bin. Ist am Ende auch egal, Reini. Ich habe seltsame Verknüpfungen.
Ich war von dem Film damals, das weiß ich noch, irgendwie enttäuscht, weil ich was anderes erwartet habe, als ich den geguckt habe. Also der Bube, Dame, König Gras, als der rauskam, das war ja die große Zeit oder das Hoch der Kifferfilme so ein bisschen. Also der ist irgendwie Ende der 90er erschienen und das war um die gleiche Zeit rum, als zum Beispiel Half-Baked rausgekommen ist. Und bei so einem Titel hat man irgendwie, also ich habe einen Kifferfilm erwartet und den angemacht.
Stimmt,
und
plötzlich, es gab Kifferfilme, ne?
Ja, und es gab ohne Ende Kifferfilme, also hier Lamborg, Half-Baked, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, aber das war so die Hochzeit der Kifferfilme, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und als der rauskam, habe ich halt auch irgendwie so eine lustige Kifferkomödie erwartet und dann ist das irgendwie so ein Gangsterfilm. Jetzt heißt nicht, dass er schlecht ist, aber es ist immer schlecht, wenn man mit einer komplett anderen Erwartungshaltung an so einen Film rangeht.
Er ist sogar bedeutend besser als die meisten Filme, die du da gerade aufgezählt hast.
Die ganzen Kifferfilme sind auch halt irgendwelche Filme, die man guckt, wenn man bekifft ist. Ne? Also, wie hieß nochmal der, wo Harold und Kumar, als sie diese White Castle Burger suchen oder so.
Hab ich gar nicht, also sowas habe ich gar nicht geguckt.
Auch Half-Baked hast du nicht gesehen?
Ich habe Half-Baked gesehen, aber zu einer Zeit, als ich noch nie einen Joint geraucht habe. Ich habe es einfach nicht verstanden.
Dieses Pferd ist Diabetiker.
Ja. Nee, also Lamborg, da war ich high drin, das weiß ich, mit 17, 18.
Ja.
Und ich habe mich tot gelacht. Ich hätte mich wahrscheinlich aber auch über alles andere tot gelacht. Also das ist jetzt nicht genau überliefert, woran das genau lag. Ich glaube aber, dass der Film auch an sich nicht schlecht war. Also Lamborg war,
nee, der war ganz
zumindest
gut
teilweise ziemlich lustig.
Ja, der war ganz gut.
Und sie haben ihn fortgesetzt. Ich habe die Fortsetzung nie gesehen.
Hab ich auch
da
nicht.
Waren halt so herrliche Szenen drin wie Wotan Wilke Möhring und irgendein anderer spielten so ein Assi-Pärchen, die immer sagten so fucking Limbo, Limbo, Furzen, Limbo, 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 Furzen.
Ja, stimmt.
Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was die genau, ich glaube, sie waren auf einer Party und dann haben die Leute Limbo gemacht. Und dann hat Wotan Wilke Möhring halt immer Futzen, Futzen, Limbo gesagt. Das wurde dann zu so einer Art
Meme.
Das
erste, also Memes, Memes bevor
zwischen mir und meinen Freunden.
Ja, quasi Memes, bevor es das Internet so richtig in der allgemeinen Kultur gab, ne? Da haben das so Filme gemacht. Ich weiß gar nicht mehr aus der Zeit, also ich habe die Filme auch alle nur irgendwie auf VHS gesehen, teilweise das ein oder andere im Kino. Half-Baked war, glaube ich, die große Kifferkomödie zu der Zeit. Kann man sich heute, glaube ich, auch nur noch schwer angucken. Also die sind alle nicht so gut gealtert. Ich weiß noch, als...
Oh, wie hieß nochmal der mit den Kakerlaken? Charlie und die... Weißt du, den habe ich sehr oft gesehen. Da hatte ich sogar eine... Oh, bitte sag mir, dass du den gesehen hast mit, wie hieß der denn? Kakerlakenfilm, Kakerlaken. Den musst du gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob der gut gehalten hat, aber Film, warte, ich sag's dir sofort. Charlie's Apartment oder sowas.
Joe's Apartment.
Joe's Apartment, das große Krabbeln. 96, Alter, den hab ich so oft gesehen. Wirklich, locker 10 Mal. Ich fand den brüllend komisch. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn heute nicht mehr brüllend komisch finden würde.
Es hat sich viel geändert, ne? Also haben wir in der Comedy auch schon drüber gesprochen, aber auch so Sachen, die man sich angucken konnte, die witzig waren oder nicht. Ich erinnere mich noch dran, dass ich, als ich das erste Mal Bon geraucht habe, glaube ich, habe ich danach die Bulli-Parade geguckt und ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Und die Bulli-Parade, er hat gute Witze gehabt, aber die hat auch Witze gehabt, die aus heutiger Sicht, ne, denkst du nur so, Alter, wie ging das? Wie konnte man das machen?
Ich war nie, also ohne jetzt denen auf die Füße zu treten, ich war nie ein Fan davon.
Bekifft geht's.
Bekifft geht aber alles rein, weißt du? Also, das muss man einfach sagen. Also bekifft, das ist ja das Krasse, dass sich dein Humorverständnis so auf so ein ganz basales Level begibt, wenn du bekifft bist. Und dass dann eigentlich alles egal ist, so ab einem bestimmten Punkt. Zumindest in meiner Erinnerung. Also da lachst du dich einfach schlapp über jede Scheiße.
Diese Kifferfilme sind zum Teil gut gealtert, zum größten Teil aber nicht gut gealtert. Für dich zumindest. Ich weiß nicht, Joe's Apartment, den habe ich, glaube ich, gesehen.
Das ist kein klassischer Kifferfilm, das ist einfach eine 90er-Jahre-Komödie mit einer an sich ganz netten Prämisse, nämlich dass einer halt mit den Kakerlaken in seinem Apartment redet oder dass die Kakerlaken halt sprechen können. Und das holte mich halt mit 13, 14 komplett ab. 600, ich bin halt so ein bisschen zu spät geboren. Wenn ich 80 geboren wäre, das wäre eine gute Zeit gewesen. Ich bin bedauerlicherweise ja 84 geboren und dementsprechend so an, wenn ich jetzt wahre Filmkunst sage, knall ich, glaube ich, dran vorbei, aber ich bin halt so, ich war erst 10, als Kurt Cobain sich umgebracht hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch Nirvana erst in der Nachbetrachtung so richtig genossen.
Ja.
Also da war er schon tot, so, weißt du?
Also bei mir, also ich habe es, glaube ich, noch ein bisschen mehr mitgenommen. Ich bin ja 82 geboren, aber ich war auch noch relativ jung. Also ich meine, ich war da 12 oder 11 zu der Zeit. Also
ja, aber da ist man halt noch nicht so richtiger Musikfan, ne? Also da, und Filme, all die Filme, die du mit 11 lustig fandest, kann ich dir garantieren, findest du heute nicht mehr lustig.
Ja, ich hab mich auch gefragt, was ist das, was wir mitgenommen haben? Also so unsere Generation, weil wir sind für die Sachen sind wir einen Ticken zu spät, hätte ich gesagt. Also es geht, ne? Also so Nirvana gerade noch gestreift, aber so die anderen großen Rock-Sachen, Punk und so, da sind wir zum Großteil einen Ticken zu spät für sowas.
Weißt du, wo wir reingeboren wurden? In den verfickten Europop wurden wir reingeboren.
Ja.
What is love, baby, don't hurt me und diese Scheiße.
Ja, und diese ganze schlimme Elektropop-Sachen. Also es gibt auch witzigen Elektropop, aber schlimmen Elektropop, sowas wie Blümchen oder Das Modul, die irgendwie alles bei Paso Doble geklaut haben. Aus den 80ern und das geremixt haben. Auch ganz schlimm, wenn man sich da die Originale heute mal anhört, merkt man, die haben gar nicht so viel gemacht, außer x hintergelegt.
Ich habe letztens Back in Time von Pitbull gehört. Das war auf dem Soundtrack oder es war der Main-Track von Men in Black 3.
Ja.
Und da kommt dieses Jingle, Baby. Baby. Und dann so ein Ding, 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 Ding. Und da dachte ich auch, da hat Pitbull nur drüber gelabert. Und dann habe ich das Original zu diesem Song mal gehört. Und da muss ich vor Pitbull, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, in den Hut ziehen. Der hat diesen wahnsinnig langweiligen Song, in dem noch nicht mal dieser Drive drin ist. Ich dachte immer, Pitbull labert einfach Leuten in die Songs rein, was er ja auch wirklich oft tut. Aber in dem Fall hat er aus diesem unglaublich langweiligen Song echt das Maximum rausgeholt. Das ist ein echt guter Dance-Hit geworden, so. Respekt, Pitbull.
So Remixe und so sind ja nicht per se schlecht, ne? Also man hört ja häufig Leute sagen so, ja, nee, aber kennst du das Original? Das Original kann häufig auch echt scheiße sein.
Das Original kann richtig scheiße sein. Ich denke gerade drüber nach, wo es ein Beispiel für ein gutes Original oder ein schlechtes Original und einen guten Remix. Also das wäre jetzt Back in Time, wäre der erste.
Gibt es wahrscheinlich haufenweise. Das Problem ist, man kennt diese Originalsongs zum Großteil ja nicht, wenn man sich nicht irgendwie damit besonders auseinandersetzt, weil ganz viel davon ja so aus den 50ern, 60ern ist. Also dann schon so lange her, dass es gar nicht, also ne, dass es halt noch weiter aus seiner Generation raus ist. Ich glaube, unsere Generation, also so Anfang der 80er geboren, Anfang, Mitte 80er sind die sich auf die Fahne schreiben können, in ihrer Jugend quasi das Internet, also die Entwicklung des Internets richtig miterlebt zu haben.
Das stimmt.
Weil
das
stimmt, für die Computerevolution oder Revolution, da sind wir einen Ticken zu alt. Da hätte man eher so im Bereich, also so die Altersgruppe um Steve Wozniak und so rum, die haben, glaube ich, oder beziehungsweise mein älterer Bruder, die jetzt irgendwie so irgendwo zwischen 50 und 60 sich bewegen, die haben halt die Heimcomputerrevolution mitbekommen. Dafür waren wir zu alt. Was wir aber mitbekommen haben, ist tatsächlich, hätte ich jetzt gesagt, das Internet. Dass das Internet größere Kreise gezogen hat.
Das stimmt. Nee, wir waren von Anfang an dabei, oder? Also würde ich jetzt beim Internet sagen.
Ja, so bei.
Ja, nicht die erste E-Mail und so, aber ich auf jeden Fall. Also, ich habe bei der Meierschen gesessen und habe auf einem 56K-Modem für 50 Pfennig in ChatCity rumgehockt und so.
Also ja, genau, das war also schon den Teil haben wir mitgemacht, also wo irgendwie das Internet im Anführungszeichen in den Mainstream gekommen ist oder rübergeschwappt ist. Und alle
das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber das klingt jetzt blöd. Es gab gar nicht so viel zu tun im Internet. Also natürlich war das Internet schon groß, aber als 15-Jähriger oder 12-Jähriger, war es eigentlich in irgendwelchen Chaträumen rumhängen und mit Leuten reden, mit denen man normalerweise nie gesprochen hätte, in welcher Art auch immer, ne? Also mit Leuten halt in ein Dings treten, in einen Kontakt treten, mit denen man normalerweise nie Berührung gehabt hätte. Und also das war wirklich so, dass das krass war, also dass man immer das Gefühl hatte, ich habe mich immer in verschiedenen Persönlichkeiten da ausgegeben. Ich wäre ein ghanaischer Priester, ich wäre ein Seemann und so eine Scheiße.
Das war so ein Ding, wenn man ist in Chatrooms gegangen und hatte ein alter Ego quasi gehabt, ne? Also so fast schon so rollenspielmäßig.
Ich glaube, das fügte sich, also guck mal, das macht ja irgendwie sogar Sinn, weil du warst 12, du warst kein Stück autark in deinem Leben, du warst abhängig von deinem bisschen Taschengeld oder was auch immer du hattest, niemand hat dich wirklich ernst genommen und dann konntest du auf einmal für eine ganz kurze Zeit, natürlich war das alles völlig konstruiert und scheiße, also ich habe mir ja keine richtige Biografie ausgedacht um den ghanaischen Priester aus Deutschland oder so, aber trotzdem habe ich immer, ich habe niemals geschrieben, ich bin Basti, ich bin 12, ich sitze in Gelsenkirchen in der Meierschen, nicht ein einziges Mal.
Ja, ja.
Ich war immer eine andere Person. Und ich fand es super spannend und auch super geheim und was man dann für absurde Gespräche mit Leuten geführt hat, auf die Idee würdest du heute gar nicht mehr kommen. Das war der Beginn für mich des Internets.
Ja,
und dann natürlich so ein bisschen Sachen nachschlagen, Musik runterladen, aber natürlich Musik, die man hatte, Pornos.
Wir reden ja aber von Bildern. Wir reden von Bildern.
Ja, wir sprechen von Bildern, Digga. Und wir reden von Pornografie auch natürlich erst, als das Internet nach Hause kam.
Ja.
Und selbst dann war es ja auch eine ganz, also erstens 56K-Modem bedeutet so viel wie Telefon funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn das Telefon nicht funktioniert, kannst du dir auch eigentlich keine Pornos runterladen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gleich die Tür aufgeht und Mama und Papa telefonieren wollen und richtig sauer sind, dass das Telefon nicht funktioniert und du da gerade mit so einem Halbsteifen sitzt und dir irgendwas reinziehst, die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch.
Ja.
Und deswegen musste man immer wahnsinnig aufpassen dabei. Alles, was davon umgeben war, war so, hatte immer so eine Anrüchigkeit. Und ich weiß noch, wie mein Schulkumpel Michael mir das erste Mal zu Hause das Modem aufgesetzt hat. Aber ich konnte das nicht. Ich hatte immer einen Technikwart.
Nee, das
war bis heute du. Damals warst du
ja. Pisser. Das ist tatsächlich so, ne? Dass früher war das ja auch sauteuer. Ne? Es hatte ja niemand ein Modem. Es war immer der eine in der Klasse, der das dann mal ausgeliehen hat an andere und dann vorbeigekommen ist und jemandem das dann irgendwie so für eine Woche geliehen hat oder so. Ne, oder für ein paar Tage und einem das angeschlossen hat und gezeigt hat, wie das geht und was das ist. Ne, und dann hatte man, genau. Dann hatte man auch noch so, hattest du damals den Smart Surfer?
Boah, nee, was war das nochmal?
Das war ein Programm, also früher war es ja so, dass die Telekom noch ihr Monopol hatte. Oder das Monopol ist gerade gefallen und dann kamen die ersten Telekom- oder Telekommunikationsanbieter, zu denen man wechseln konnte, indem man eine Vorwahl gewählt hat. Das heißt, du hattest deinen Anschluss immer noch bei der Telekom, aber wenn du irgendwie mit 1, 2, 3 Grüntelefonen aus Gelsenkirchen mit dem Anbieter telefonieren wolltest, musstest du die Vorwahl dieses Anbieters wählen und dann erst die Telefonnummer. Und das Gleiche gab es beim Internet. Und man hat das Internet nicht nur einfach nach Zeit bezahlt, Minuten, sondern Es kam auch noch auf die Uhrzeit an. Es kam auf die Uhrzeit an, wann welcher Anbieter am günstigsten war. Du erinnerst dich, oder?
Das habe ich komplett vergessen. Ja, natürlich. Ja. Es gab Uhrzeiten, wo ein Anbieter dann preiswerter war, dass man sich da eingewählt hat.
Genau.
Und es gab auch so Software, die angeblich das Internet beschleunigt hat, indem der Seitenaufbau schneller ging.
Ja, ja.
Das gab es auch.
Ja,
ja, ja, was nie funktioniert hat. Aber dann hast du irgendwas dazwischen geschaltet. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Was ist die Geschwindigkeit eines 56 km/h? Die maximale theoretische Geschwindigkeit 5,6
Kilobit.
Ja, und das entspricht 5,6 Kilo KB, oder? Das entspricht nicht 56 KB, sondern glaube ich sogar nur 5,6 KB, oder?
Du musst da aufpassen, dass du Kilobit und Kilobyte nicht durcheinander bringst.
Genau.
8 Bit
genau,
sind
genau,
ein Byte. Ich weiß nicht, wie viel ein 56K Modem. Das ist auch müßig, das zu vergleichen nach heutiger Zeit. Es ist einfach, wenn du heute mit einem 56K Modem, also so Dial-In online gehen würdest, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht bei den bei der heutigen Telefontechnik. Werbung.
Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. Also so eine Seite wie, was weiß ich, Netflix könntest du nicht mal öffnen, weil du nicht mal auf den Anmeldescreen kommst oder so. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie du gerade schon sagtest, es gab zu der Zeit nicht so viel im Internet. Es war hauptsächlich textlastig. Da war noch gar nicht so viel mit irgendwie Bildern und so. Und ich erinnere mich auch noch dran, dass das 56K Modem schon das Schnelle war. Davor hatten wir ein 28K Modem. Das war das.
Das stimmt. Und mit dem 56K Modem, das Besondere war, dass man damit dann theoretisch spielen konnte. Also ich habe damit Tribes versucht zu spielen. Tribes war so ein Multiplayer-Shooter, so ein bisschen wie Halo. Also du hattest Fahrzeuge etc. Also du konntest das erste Mal dich wirklich bewegen damit. Fernab der Fußbewegung. Also du hattest halt ein Fahrzeug, mit dem du durch die Gegend fliegen konntest. Und ich habe Quake damit versucht zu spielen. Aber die Pings befanden sich, wenn es gut lief, bei 100, wenn es schlecht lief, bei 250.
Ja.
Was besonders bei schnellen Ego-Shootern eigentlich unspielbar ist.
Und bevor ältere Leute, die diesen Podcast eventuell hören und schreiben, dass sie noch mit dem Akustikkoppler ins Internet gekommen sind, kenne ich auch, habe ich aber nicht mehr benutzt. Also da war ich dann doch.
Nee, habe ich auch nicht mehr.
Da war ich dann doch zu jung.
Das ist, aber da war das Internet wirklich, wirklich.
Nur Text.
Gebammt. Ja, nicht nur Text, es war auch einfach Gebamsel für Leute, die, also das war wirklich Nerdkrams. Also ich glaube nicht, dass irgendein Privatanwender,
das war nicht
wirklich unter Nerd fiel.
Nee, das war nicht in der breiten Öffentlichkeit. Das kam tatsächlich mit irgendwie so diesen Standard 56K, 28K Modem-Dingern. Ich glaube, es hatten damals auch alle das Gleiche, dieses Elsa Microlink irgendwas, dieser weiße Kasten mit den roten LEDs vorne drin.
Ja. Genau das hatte ich auch. Das hat mich ja eben hier zu Hause eingerichtet. Und ich hatte nie ESDN.
Wir hatten DSL. Wir hatten zwischendurch ESDN, wo ja das Tolle war, dass man gleichzeitig telefonieren konnte, während man im Internet surfte, was auch schneller war als das normale Modem. Und man konnte am Wochenende, also nein, man konnte es prinzipiell immer machen, aber am Wochenende gab es so einen Tarif von der Telekom, irgendwie Telekom XXL irgendwas, wo du am Wochenende kostenlos telefonieren konntest, ergo auch kostenlos ins Internet gehen konntest und dann Kanalbündelung machen konntest, beide Kanäle, also beide ISDN-Leitungen belegen und dann doppelt so schnell Sachen runterladen. Also so eine dann konntest du so Hörspiel-MP3 in einer halben Stunde runterladen.
Ja, das kann man sich heute nicht mehr. Also mein Kumpel Peter, der hatte damals als erster DSL,
ja,
DSL nee, ISDN und hat uns dann Pornos und Musik runtergeladen. Und das war, ey, das war der Hammer für uns alle. Ne? Das war so, wow, Alter, der braucht nur eine Woche für einen Film.
Ja,
zwei Tage. Und dann ist der Film, und dann auch Kinofilme, natürlich Sicherheitskopien, dann ist der Kinofilm, bei was ist der abgebrochen? Bei irgendwie 650 MB brach dann der Download ab und ja. So. Und das waren so Momente der totalen Bitterheit, wo man so dachte, oh nein, oh nein.
Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ich erinnere mich auch noch dran, als wir das erste Mal DSL bekommen haben. Meine Eltern konnten damit auch generell gar nichts anfangen. Also da waren eher wir, die halt Internet haben wollten zum Zocken, zum Sachen runterladen, zum sonst was. Ich erinnere mich noch dran, unser allererstes DSL, da brauchte man dann irgendwie einen Splitter, ein Modem, ein was weiß ich nicht. Da hing so eine halbe Gerätephalanx neben der Telefondose. Bis man
ja,
da,
also, das war super umständlich ja. Noch.
Aber
und das ist so, also du hast aber echt, ich finde das cool, dass du hast wirklich komplett recht mit diesem, dass wir aus der Generation kommen, die genau diese Evolution mitbekommen hat. Und das ist eine, das klingt jetzt blöd und mag überhöht klingen, aber es ist die größte Evolution, eine der größten Evolutionen der Menschheitsgeschichte gewesen, das Internet.
Ja, ich.
Also kein Kind, das heute aufwächst, wird verstehen, wirst du jemals erklären können, was es bedeutete, 1995 Internet zu haben.
Ja,
kann man nicht mehr nacherzählen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar.
Also, dass man Hausaufgaben ohne Internet gemacht hat und so. Ich will nicht sagen, dass es jetzt einfacher ist oder so. Es ist einfach anders. Ne? Also, du kannst alles, was du wissen willst, mal kurz nachschlagen. Wenn wir was nachschlagen wollten, mussten wir entweder ein Buch aus dem Regal nehmen oder eine CD ins Laufwerk legen und Encarta aufrufen.
Das ist ganz lustig, dass du es sagst, weil ich habe gestern, vielleicht hast du es auch gehört, die neue Stay Forever-Folge gehört. Von unseren lieben Freunden Gunnar Lott und Christian Schmidt. Grüße gehen raus natürlich. Wir waren übrigens auch schon mal zu Gast in diesem Podcast. Zumindest in der 100. Folge durften wir von unseren Videospielen erzählen. Haben die beiden aber nie getroffen. Das ist bedauerlich.
Nee, ich würde aber mal gerne. Die sind ja auch gelegentlich live unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwann ein Termin war, wo wir beide mal hin könnten. Da würde ich nämlich echt gerne mal hingehen.
Da würde ich auch gerne hingehen. Das würde ich mir gerne angucken. So, dann doch, die machen wirklich einen Podcast, den ich, also ich bin ja kein großer Podcast-Hörer, aber den höre ich dann doch. Und
es ist, also neben meinen eigenen Podcast, es ist wirklich mein Lieblingspodcast. Also ich höre, Stay Forever ist relativ weit oben, nein, eigentlich ganz weit oben auf meiner Lieblingspodcast-Liste. Ich freue mich immer, wenn da eine neue Folge rauskommt. Und ich höre die alle, auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe, ich höre die trotzdem, weil es irgendwie großartig ist.
Das stimmt. Und die sind ja sehr analytisch in dem, was sie da tun, recherchieren das richtig.
Mittlerweile
das gefällt mir wirklich gut.
Also mittlerweile auch ein richtig großes Team. Ne? Also sie ja nicht mehr nur noch Gunnar Lott und Christian Schmidt, sondern auch noch jetzt irgendwie Fabian Käufer, Henna Thompson, Rahel Schmitz und Christian Beuster sich auf der Homepage als Stimmen aus dem Podcast. Und da hängen ja noch mehr Leute dran, ne? Die hinten recherchieren. Das ist, also Stay Forever ist mittlerweile.
Fabian Käufer war auch mal bei Wer wird Millionär als Kandidat.
Ist besser gewesen als du?
Keine Ahnung. Sowas merke ich mir nicht. Jedenfalls, was wollte ich sagen?
Also,
hier,
ja.
Der Dingens. fick dich. Der Arschloch. Was wollte ich sagen? Hier der, genau. Da ging es um den Philips CDI. Sagt ihr noch
den Philips CDI? Was? Das, ist das die aktuellste Folge? Ich dachte, die letzte Folge wäre Micro Machines gewesen.
Stimmt, es kann sein, dass ein paar Folgen älter ist. Micro Machines habe ich noch nicht gehört. Die davor geht über Metroid Prime, die muss man auf jeden Fall hören. Jeder, der jemals ein Metroidvania gespielt hat, muss diese Folge hören. Und im Philips CDI habe ich mir gestern 3,5 Stunden angehört, irgendwie als ich was arbeiten musste. Boah, war das ein Trainwreck. Dicko funny, ey. Das ist natürlich ein bisschen an meiner an meiner Realität vorbeigeschossen, weil zu der Zeit, da war ich, als das erschienen war, 97, war
ich 13. Wir sollten erstmal kurz sagen, was das ist für Leute, die gar keine Ahnung haben. Das ist eine Spielekonsole gewesen.
Nein, eben nicht. Es ist keine Spielekonsole. Es war ein Lern-, in multimediales Lerninstrument. Warte, es wird ja immer besser. Es ist wirklich schlimm. Also selten hat sich ein Konzern so dermaßen an der Definition des eigenen Produkts verhoben. Also um das mal zu erklären, das sollte ursprünglich etwas sein, was du an den Fernseher anschließt, aussieht wie ein Videorekorder, vorne schiebst du CDs rein. Geplant wurde es ursprünglich 1987. Zu der Zeit wäre es High-End-Supertechnik gewesen, erschien dann aber, ich habe nicht mehr die Zahl im Kopf, 96, also 9 Jahre später.
Nee, 91.
Völlige Katastrophe.
91.
Nee, 91.
In den USA 91
erschien es, aber erst, genau, 91, aber 94 haben sie es erst hingekriegt, überhaupt sowas wie eine Nische dafür zu entdecken, weil ursprünglich sollte es ein Lerngerät sein. Man sollte zu Hause vor dem Fernseher sitzen mit einem Trackball oder einer Fernbedienung, die den Mauszeiger emulierte, was ja seit 30 Jahren immer wieder versucht wird, nie funktioniert.
Die Maus ist, das wird auch so schön. Spielt oder so, immer eine Scheißidee. Also ich ärgere mich ehrlich gesagt auch bei meinem Fernseher, den ich aktuell habe oder generell bei den meisten Fernsehern, über die Software, die da drauf ist. Ich will das nicht. Ich will, dass ich da irgendwas dran anschließen kann, meine PlayStation, mein irgendwas und darüber das benutze. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Leute überhaupt sowas wie ein Apple TV kaufen, weil die Software auf den Fernsehern einfach rotzen Scheiße ist.
Ja, ist es, völlig richtig. Aber in dem Fall war halt gedacht, dass man, und da war schon der erste Fehler, und das wurde dann wirklich vom Internet gefickt. Diese Konsole hatte, also Konsole kann man es nicht nennen, dieser Lerncomputer hatte keinen Vorteil in gar keiner Sache. Also erstens, die CPU war so wahnsinnig langsam. Das Einzige, was es konnte, was zu dieser Zeit 91 revolutionär war, war, dass es theoretisch Videos abspielen konnte, die damals sogenannten FMV, also Full-Motion-Video-Sequenzen. Dafür brauchte es aber dann noch einen Zusatzchip. Dann haben die das Ding dreimal re-released in völlig kryptischen Bezeichnungen. Einmal hieß er 450, dann hieß er 550. Bei 550 gab es dann den zusätzlichen FMI-Chip, der überhaupt in der Lage war, diese Videos richtig abzuspielen. Mit 450 hattest du nur so eine Art statische Datenbank. Du konntest CDs einlegen mit Datenbanken und konntest dir dann theoretisch sowas wie einen Vorläufer von Encarta auf dem Fernseher angucken. Also das sollte als Lerngegenstand, Philips hat sich so richtig weit aus dem Fenster gehängt, hat gesagt, dass irgendwie bis ins Jahr 2000 werden hunderte von Millionen Geräten verkauft sein. Und in jeder Schule in der Welt wird das als Standard im Fernsehschrank stehen und dort als interaktives Lernwerkzeug verwendet werden. Das Problem war,
Leicht daneben.
Erstens, wahnsinnig langsam. Das Ding brauchte forever. Also der Speicher, das war überhaupt nicht geil ausgestattet und wurde dann so schnell vom PC überholt. Zweitens, Positionierung. Sie wollten bewusst keine Spielekonsole sein, wären im Jahr 91 aber mit CDs und so ja eigentlich ziemlich weit vorne gewesen. Das war 5 Jahre, bevor die PlayStation erschien. 4 Jahre, bevor die PlayStation erschien. Das heißt, sie wären, wenn sie klug gewesen wären und wären raufgegangen und hätten gesagt, ey, wir produzieren geile 3D-Spiele, die man mit der CD spielt und wir verkaufen das Ding als Spielprodukt, hätte es wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Dann der Preis, das Teil kostete $800, also $600 mehr als ein Super Nintendo. $800. Philips hat sich auch nicht belehren lassen. Also alle Analysten haben gesagt, ihr müsst es für 400 anbieten, müsst draufzahlen und müsst dann über die Software Kohle reinholen. Das ist ja bis heute so. Selbst die PlayStation 5 ist, glaube ich, ein Verlustgeschäft für Sony.
Ja, die Konsolen sind immer ein Verlustgeschäft für die. Die machen
ja,
halt.
Aber Philips hat das nicht eingesehen.
Über die Lizenzen der Spiele am Ende Geld. Ne? Es gab fürs Philips CDI sogar Zelda-Spiele.
Ja, sie haben 93 oder so, haben sie dann gemerkt, okay, wir verkaufen, also sie haben, glaube ich, im ersten Jahr irgendwas zwischen 5.000 und 50.000 Stück verkauft. Also Katastrophe. Und wollten aber den Fehler nicht einsehen, haben dann das musst du dir mal vorstellen, mit Nintendo, die ja also extrem kniepig sind, wenn es um die Lizenzen ihrer Spiele geht. Nintendo erscheint eigentlich nirgendwo anders als bei Nintendo.
Ja.
Also Nintendo ist traditionell ein sehr geschlossener Verein. Die sind ja auch dass Nintendo-Charaktere irgendwo auf anderen Konsolen auftauchen, gleich null. Dass sie Fremdlizenzen vergeben, gleich null. Da haben sie für sehr viel Geld Nintendo eingekauft und haben 3 Zelda-Spiele und ein Super Mario-Spiel produziert. aber auf Basis dieser ganzen FMV-Geschichten. Also man konnte dann sich so Videosequenzen von sehr schlecht gezeichneten Links und Zeldas angucken und Super Mario und dazwischen so ganz billige Reaktionsspiele spielen, wo du so über Blöcke springst und so, was halt nichts mit dem Charme der Zelda-Spiele zu tun hatte und nichts mit dem Charme der Super Mario-Spiele zu tun hatte, weil alles super hakelig war. Das waren dann noch die Highseller dieser Konsole, die dann irgendwann krass abgeschrieben wurde. Und die erzählen halt in dieser ganzen Stay Forever-Folge dieses Trainwreck dieser Geschichte, dieses ganzen Dings so nach. Und du denkst so, boah, wie konnte man das so gegen die Wand fahren? Und das Geile war, dass die Spielepresse am Anfang wirklich von Revolution schrieb und diese Konsole wird, oder dieses Gerät wird in jedem Haushalt stehen. Es gab 3 eigene Magazine dazu, die auch keiner gekauft hat, weil natürlich kauft keiner ein Magazin zu einem Ding, das du nicht hast. Oh, und das, irgendwann haben dann selbst die offiziellen Magazine davon geschrieben, dass das wohl nichts mehr wird mit dem CDI.
Aber so Geschichten, dass Konsolen, also okay, dass sie so komplett an die Wand fahren, ist jetzt nicht so häufig. Aber man hat ja der Sega Mega Drive damals, war ja auch eine super spannende Geschichte, die Weiterentwicklung davon in Konkurrenz zum N64, das ja die Nachfolgegeneration war. Und Sega hat es mit dem Sega Saturn so verkackt und hat irgendwie lieber noch für den Sega Mega Drive etliche Add-ons rausgebracht. Es gab ja irgendwie Sega CD, wo man den draufgesteckt hat. Dann konntest du da drauf irgendwie noch den 32X einstecken, der aus der 16-Bit eine 32-Bit-Konsole machen sollte und so. Und das ist auch alles komplett gefloppt. Wo du gerade Spielemagazin sagst, ich bin demnächst in einem kleinen, feinen Magazin, und zwar dem Big N Club Magazine, habe ich ein Interview gegeben zum Thema Zocken und so. Das ist ein Nintendo-Fan-Magazin. Aber ein echt schönes.
Es gibt ein Nintendo-Fan-Magazin?
Ja, das habe ich für dich auch noch hier rumliegen, weil mir das vor Ewigkeiten mal geschickt wurde und ich es dir nicht in die Hand drücken konnte, weil du nie hier bist. Hat mir damals einer der Redakteure zugeschickt, als wir darüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich keine Nintendo-Magazine mehr gibt. Und das ist jetzt nicht offiziell lizenziert von Nintendo, aber so ein richtiges Nintendo-Magazin.
Wenn sie es nicht verhindern, ist das bei Nintendo schon.
Ja, ist das schon eine Auszeichnung.
dann meint es ernst.
Wirklich schönes Ding. Bring ich dir mal mit.
Danke, Reini Bärchen. Ja, das ist aber lieb von dir. Warst du damals im Nintendo Club? Das ist an mir vorbeigegangen.
Da war ich auch nicht. Ich war auch nicht im Nintendo Club, weil der war ja kostenlos, ne? Aber meine Eltern waren so Clubs und Ähnlichem gegenüber, irgendwelchen Mitgliedschaften, Abos oder so, immer sehr, sehr skeptisch, weil sie kein Geld hatten. Ne? Und alles,
meine Eltern hatten Geld, waren aber trotzdem skeptisch.
Also alles, was potenziell irgendwie hätte Geld kosten können und so, war halt immer problematisch.
Böse.
Ja, genau. Ja,
das machen wir
ja
nicht.
Ne, weil halt wenig Geld da war. Wo wir gerade empfehlen sind, diese Woche ist eine neue Folge von Das Ziel ist im Weg vom Loffi erschienen und da war ich auch zu Gast.
Reini, du machst ja hinter meinem Rücken, machst du jetzt
richtig. Im Gegensatz zu dir habe ich hier richtig was zu tun und einen vollen Terminkalender. Jeder von uns irgendwie die ganze Zeit in Ägypten rumhängen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen? Manche von uns müssen arbeiten.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, danke, Reini, dass du die deutsche Wirtschaft oben hältst.
Ja,
ohne. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, der Reini ist am Start. Also, und in dieser Folge geht es worum?
Wie in den letzten Folgen immer, wenn ich mich mit Loffi unterhalte, über seltsame Todesfälle.
Warum geht's denn bei dir? Seit wann bist du denn so ein Crime, Reini?
Nee, es ist kein Crime, es ist eher witzig, weil das Leute, also ja, Tod wäre eigentlich nie witzig.
Dass Leute
aber,
sterben, ja doch.
Ja, aber da sind dann tatsächlich doch ein paar wirklich witzige Todesfälle bei. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben.
Willst du einen spoilern? Komm,
weil,
einen kannst du
mal spoilern. Ich muss gerade mal nachgucken in meinen Notizen, weil die Aufnahme ist schon so lange her. Warte mal, war das der? Ja, ich glaube, das war der. Ein Rechtsanwalt, der sich, oder nee, ich nehme lieber die andere, eine Frau, die gestorben ist, weil sie im Rahmen eines Radio-Wettspiels genau das getan hat, was erforderlich war.
Wasser trinken? Ist das
ja.
Das?
Ja, für eine Wii-Konsole. Ja,
das ist allerdings, Reini, also deinen Humor möchte ich mal haben, weil das ist eine der tragischsten. Ja, das ist
wirklich. Die ist wirklich tragisch. Aber komm, die Umstände sind schon ein bisschen abgedreht.
Ja, die sind ab. Also möchtest du einmal kurz erklären, was passiert ist? Ja, das kannst du ja schon mal spoilern. Dann gucken die Leute. Du hast doch genug in dem Podcast erzählt, dass sie jetzt heiß danach da drauf sind, den zu hören.
Es geht darum, so ein Gewinnspiel von so einem Radiosender, wer in einer gewissen Zeit am meisten trinken kann, kann eine Wii gewinnen. Und also trinken ohne pinkeln zu gehen. Hold your Wii for a Wii. Und um es ganz kurz zu fassen: Auch Wasser kann giftig sein, wenn man davon zu viel trinkt. Die Dosis
das macht ja Sinn, ne? weil der Körper osmotisch funktioniert, soweit ich das verstehe.
Ja,
oder?
Alles. Also, du hast dann, wenn du ganz, ganz viel Wasser trinkst und nicht zum Ausgleich irgendwie entsprechend Salz oder ähnliches zu dir nimmst, hast du halt irgendwann ein Problem in deinem Körper, weil die Konzentration an Salz und Flüssigkeit sich ausgleichen will. Und das, sagen wir einfach so, das ist ungesund. Also du kannst dich mit Wasser vergiften, wenn du in kurzer Zeit zu viel trinkst. Aber wie kann es sein, dass
da keiner drüber nachgedacht hat?
Ja, das ist halt der Punkt, dass manche Leute sich das nicht vorstellen können. Sensationsgeilheit. Es kam wohl sogar dazu, dass sogar Krankenschwestern während dieses Gewinnspiels beim Radiosender angerufen haben und gesagt haben, das ist keine gute Idee, was ihr da macht. Die haben trotzdem weitergemacht. Aber da muss man ja sagen, du kennst ja, um jetzt von diesem Fall mal wegzukommen, du kennst das ja wahrscheinlich auch beim Fernsehen, dass man, erstmal sensationsgeil, komm, probieren wir mal aus. Ah, wird schon und so. Ich sag nur, Auto, ja, Taucher Koch. Und
meine eigene Story. Ja.
Genau.
War nicht so geil, bin fast ertrunken. Ich bin mal für eine Fernsehshow in den Pool versenkt worden. Keiner hat sich Gedanken drüber gemacht. Die wollten den Wagen gerade sinken lassen, dass vorne der Motor, habe ich ja schon mal erzählt.
Ja, genau, eventuell schwerer ist als der Rest und das Ding mit der Schnauze voran einfach nach unten sinkt.
Richtig, und genau das ist passiert. Ja. Und ich bin wirklich fast ersoffen. Samuel Koch ist für mich so das Paradebeispiel dafür. Ich will da auch niemandem jetzt irgendwas ankreiden und ich mag Gottschalk ja sehr gerne, der ist dafür am wenigsten verantwortlich. Aber wie eine Redaktion sagen kann, ja, wir lassen jetzt diesen jungen Mann mit Kangoo-Jumps über Autos springen, Saltos nebenbei noch. Ja. Da habe ich mich wirklich am Ende, ich habe die Show nicht gesehen damals, aber natürlich dann im Nachgang diese Show gesehen. Für die, die es nicht wissen, da ist ein junger Mann in Kangoo-Jumps über ein Auto gesprungen, danach querschnittsgelähmt gewesen. Sehr tragische Geschichte, glaube ich, ein sehr guter Typ. Und da habe ich mich wirklich immer gefragt, wer zum Fickteufel in einer riesigen Redaktion, Wetten, das hat sehr wahrscheinlich die größte Reaktion aller Fernsehsendungen gehabt, kann denn nicht gedacht haben, okay, zwei Ausgänge. Ausgang 1, der springt da drüber, Wette gewonnen, Glückwunsch, Michelle Hunziker springt in ein Glas voll Öl, weil sie hat dagegen gewettet, was weiß ich. Oder Variante 2, dieser junge Mann springt mit voller Geschwindigkeit bei 50 km/h gegen einen Opel.
Ja, das... Nein,
aber da siehst du mal, wir sprechen ja hier nicht vom Kinderzirkus Fridolin oder so. Wir sprechen von einer riesen Fernsehshow, wo Millionen dranhängen. Und offensichtlich hat in diesem ganzen Kontext niemand gesagt, ja, aber was ist denn, wenn er die Wette verliert? Dann fliegt er mit seinem, egal ob der einen Helm hat oder nicht, fliegt er mit vollem Karacho gegen ein fahrendes Auto und ist im Zweifelsfall tot. Und trotzdem hat es niemand aufgehalten. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, da ist die Risikoabschätzung schlecht gewesen, würde ich mal sagen. Ne? Also, dass gelegentlich mal irgendwie Wetten oder irgendwas gemacht wird, wo halt ein gewisses Risiko dabei ist, sei dahingestellt. Davon lebt auch die davon lebt halt spektakuläres Live-Fernsehen. Aber dass da nicht mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, das finde ich erstaunlich.
Die Frage ist am Ende, welche Sicherheitsvorkehrungen wären denn geeignet gewesen dafür? Am Ende keine. Jackass ist auch nichts anderes. Jackass ist natürlich darauf angelegt, aber da habe ich mich auch immer gefragt, die leben ja alle noch, bis auf Ryan Dunn, der, da muss man am Ende dann auch sagen, so traurig das ist, war natürlich selber schuld. Ryan Dunn ist aufgenommen worden, wie er eine Flasche Whisky geäxt hat, zusammen mit einem Freund. Der Freund hat auch extrem viel Alkohol getrunken. Beide sind dann in einen Ferrari oder in einen Porsche gestiegen und sind mit über 230 aus der Kurve geflogen, beide gestorben und verbrannt. Sehr tragische Geschichte, aber auch am Ende, so hart das klingt, natürlich schon ein Stück weit selber schuld.
Ja.
Das sollte man nicht tun. Dass aber bei Jackass selbst nie jemand getötet oder schwerst verletzt worden ist.
Das grenzt an Wunder, oder?
Das grenzt an Wunder. Also es gibt eine Szene, da sagt auch Johnny Knoxville bis heute, hat er einfach sehr viel Glück gehabt, weil da sind sie mit Golfkarts über einen Golfkurs gefahren, aber so schnell wie es nur ging.
Ja, und überschlagen sich und alles, ne?
Genau, da überschlagen sich und da kommt eine Szene, wo der Wagen halt komplett sich überschlägt und ein Golfkart ist ja aufgebaut wie so ein, wie soll man es beschreiben, ne? Unten ist eine sehr dicke, feste Fläche, auf der du sitzt, in der der Motor ist, die locker 300-400 Kilo wiegt und darüber ist ja nur so ein kleines Zelt,
ja,
mit so das dich vor gegen die Sonne schützt. Und dann kommt diese Szene, wo sie über diesen Hügel fahren und dann fliegt das Golfkart zur Seite und dann wäre dieses 400 Kilo Teil fast mit voller Wucht auf Knoxvilles Kopf gelandet. Also es war wirklich ein halber Zentimeter. Ja. Und wenn das auf seinem Kopf gelandet wäre, wäre er mit 100%iger Wahrscheinlichkeit tot gewesen. Weil 400 Kilo, die mit voller Wucht auf deinen Kopf schlagen, brechen dir einfach den Schädel und töten dich.
Hattest du schon mal so Close Calls? Also so,
ja,
so kurz vor, boah, das hätte jetzt aber auch richtig, richtig schief gehen können.
Naja, wir haben ja gerade einen noch
geschrieben. Ja, also, nee, aber einen, wo du auch sagen würdest, also ich hatte sowas auch schon, wo ich im Nachhinein sage so, boah, bist du ein Idiot gewesen. Also
ich hatte das mit dem Flugzeug, deswegen habe ich ja Flugangst, ne? Also wo der Propeller brannte und wir auf dem Feld runtergegangen sind. Das würde ich schon als ziemlichen Close Call bezeichnen. Dann bin ich mal vom Pferd geflogen beim Reiten als Kind und bin zum Glück auf die rechte Seite geflogen, weil links ging es einen Abhang runter.
Ja.
Da wäre ich dann so 30, 40 Meter wahrscheinlich runtergerollt oder gefallen. Wäre auch nicht gut gewesen. Das sind so die ersten, die mir einfallen. Und ich hatte mal einen frontalen Auto auf. Also wo mir wirklich jemand mit 50 frontal in den Wagen reingefahren ist.
Oh krass, echt?
Ja.
Kannst du das schon?
Nein, da war ich 18. Das war mein erstes Auto. Ich bin eine Straße runtergefahren. Ich bin bei Pede losgefahren, der mir gerade Call of Duty gegeben hatte. Natürlich das Original, keine Sicherheitskopie. Und das erste Call of Duty, wo man die Sturmende Normandie dabei spielt. Und ich fahre durch Gelsenkirchen-Rotzhausen. Mir kommt einfach frontal ein Golf entgegen. Und der Typ vor mir, ich sah ihn ja noch. Und ich sah, wie er sich zu seinen Kindern umdreht. Auf meiner Spur. Und ballert mir halt mit 40, 50 frontal in meinen 300 € uralt BMW. Und mein Wagen war komplett Schrott. Also ich hatte nur das Lenkrad in der Hand. Und im anderen Wagen waren 3 oder 4 Kinder drin. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, bin da rausgesprungen. Und es war wohl so, mein Licht war nicht an. Ich war aber auch gerade erst losgefahren und ich stand unter der Laterne. Und am Ende ging es dann drauf raus, dass wir beide schuld waren. Also er musste seinen Wagen zahlen, ich meinen Wagen. Und zum Glück ist keinem der Kinder was passiert.
Ja, krass.
Er saß aber auch in einem viel moderneren Auto als ich. Also in meinem Auto wären die Kinder auf jeden Fall schlimm verletzt worden. Zum Glück, ja. Zum Glück.
Das ist ja so ein Punkt, ich finde bei Autos, ne, ich finde so Oldtimer oder auch bei Motorrädern, Oldtimer immer super hübsch und so weiter, aber da drin willst du keinen Unfall haben. Ne? Das ist
Nee.
Also, das willst du halt nicht, das überlebst du halt nicht. Ich hatte so ähnliche Geschichten, gerade auch im Straßenverkehr passiert sowas ja schneller, als man denkt, ne? Man wird ja leichtsinnig. Wenn man lange viel fährt, wird man irgendwann leichtsinnig. Und das war in der Zeit, als ich viel so über Land gefahren bin und so, irgendwann auch abends unterwegs gewesen, fährst halt so über die Landstraße, waren irgendwie 80 erlaubt. Das heißt, du fährst so 90, ne, oder halt so ein bisschen drüber. Also die wenigsten Menschen halten sich ja Strich an die Geschwindigkeit. Ich zu der Zeit auch nicht. Danach dann deutlich wieder. Denn mir ist passiert, dass von meinem Auto mir das Heck ausgebrochen ist, weil ich in so eine Matschlache gefahren bin. Und das genau in dem Moment, als mir auf einer Landstraße ohne Markierung in der Mitte jemand entgegengekommen ist. Das heißt, ich bin so irgendwas um die 80 gefahren. Mir ist das Heck so leicht ausgebrochen. Nicht besonders viel, nur so einen halben Meter zur Seite gerutscht und das Auto hat sich wieder gefangen. Aber genau in dem Moment, als mir jemand auf einer sehr engen Straße entgegenkam, da habe ich auch irgendwie einen Puls von 180 gehabt und danach bin ich Strich 70 gefahren und oder drunter und dachte mir, boah, fuck, das hätte ganz anders ausgehen können.
Definitiv. Das ist knapp.
Ja, genau. Das ist so der Moment, wo dir wieder bewusst wird, wie gefährlich das eigentlich ist, was du da machst, dass du mit dem Auto durch die Gegend fährst. Viele von uns fahren, glaube ich,
dann hast du gesagt, da setze ich mich doch lieber auf meinen Motorrad.
Nee, Motorrad war früher. Mit Motorrad, wenn ich überlege, ich bin früher, als ich mit Motorrad nach Italien gefahren bin oder so, als ich irgendwo unten in Bayern unterwegs war, bin ich mit meinem Motorrad mit etwas über 200 über die Autobahn gebrettert. Würde ich im Leben heute nicht mehr machen.
Ich will jetzt nicht Motorradfahrer irgendwie schlecht machen.
Ja, das hast du schon mal gemacht.
Aber es geht auch nicht um Motorradfahrer an sich als Entität. Es geht eher darum, Alter, ein Stock auf der Straße und es ist halt einfach vorbei. So. Also Ich weiß auch noch, wie ich meiner Mutter irgendwann als Kind gesagt habe, ich möchte gerne Motorrad fahren. Meine Mutter gesagt hat, alles, aber das nicht. Alles.
Ja, das aber nicht. Ja, Motorradfahren ist gefährlicher als Autofahren und so weiter. Aber im Auto zu sitzen, gibt häufig auch eine absolut falsche Sicherheit. Ne? Weil wenn du mit 150 oder so auf der Autobahn oder auf der Landstraße oder sonst wo, wenn dir da ein Reh vors Auto springt, da ist scheißegal, ob er Auto fährt, also ob er auf dem Motorrad sitzt oder ob er in einem SUV sitzt. Da ist so oder so Matsche. Weil diese ganzen Crash-Tests und so, die du dir anguckst, ne, die werden bei Geschwindigkeiten von maximal 50, 60 km/h gemacht. Maximal.
Das stimmt, ne?
Also
105.
Wenn du so, also diese zumindest diese Standard-Crash-Tests werden alle bei halbwegs normalen Geschwindigkeiten gemacht. Natürlich gibt es auch einzelne Crash-Tests, die ja mal gucken, was passiert denn irgendwie bei 150 oder bei 200.
Aber das wird da nicht veröffentlicht, weil das kommt nicht so gut rüber.
Ja, doch, sie wird jetzt nicht geheim gehalten oder so. Aber gut, wenn du da mal nach googelst oder dir das mal anguckst, was von so einem Auto überbleibt, wenn du mit 150 oder 200 irgendwo gegenfährst, da ist deine Überlebenschance null. Die ist einfach null. Also mit ganz, ganz viel Glück und Zufall wirst du vorher rausgeschleudert. Aber
juhu! Also nicht anschnallen ist der Tipp, den Reini Remford
gibt. Ja, also das kann in dem Fall dann helfen. Ist auch nicht so gut, oh. Aber das Problem ist, die Energie, die du mit einbringst, die ja abgebaut werden muss in so einem Crash, also die kinetische Energie, die geht quadratisch mit der Geschwindigkeit.
Das ist der Grund, warum warum Flugzeugunglücke eigentlich immer so enden, wie sie enden, ne? Und auch ja, Notwasserungen und so.
Ja, die sind halt sauschnell, ne? Also mit Glück kriegt der Pilot irgendwie hin, die Maschine so stark zu verlangsamen, dass sie irgendwie gleitet und dann irgendwie runterkommt oder so, aber geil ist das nicht.
Geil ist das nicht, finde ich schön. Nee, geil ist das nicht.
Ich wollte gerade mal kurz Bilder googeln, Crashtest 150 km/h. Ja, mach das mal. Dann siehst du mal, was von so einem Auto so überbleibt bei 150, 160 km/h. Das wird bis zur B-Säule zusammengedrückt. Je nachdem, wie du wo aufkommst.
Wow. BMW 5er mit 150 gegen die Wand. Ja, ja. Das ist einfach. Da sind nur noch die Vorderreifen, die Hinterreifen da.
Ja, richtig, genau. Da ist halt, also deshalb, und das muss man sich bewusst machen, wenn man mit 150 über die Autobahn fährt. Und das ist jetzt nicht zwingend ein unglaubliches Rasen oder so. Dieses ganze Blech um dich rum, natürlich haben moderne Autos Sicherheitsvorkehrungen, so viel wie geht, Knautschzonen, also hier ist es ja zum Beispiel, also dass der vordere Teil bis zur Fahrgastzelle möglichst deformiert wird, ist ja gut, damit viel Energie aufgenommen wird, ne? Aber mit 150 oder so ist das schon, also da bleibt nicht mehr so viel über. Also ist schon nicht mehr ganz so gut. Das ist ja auch, ich weiß nicht, hast du Crashtest-Bilder vom Cybertruck gesehen?
Nee, ich habe nur mitbekommen, dass das Ding faktisch jeden Fußgänger
tötet,
durchtrennt. Ja.
Ja, genau, also, weil es halt so spitze Kanten hat. Also man hat ja an Autos auch sowas,
aber wer baut denn sowas? Wer baut denn
Amis.
Sowas?
Das Ding wird in Europa, glaube ich, nie über irgendeine Straße rollen oder nie irgendwo eine Zulassung bekommen.
Wirklich nicht, ne?
Nee, und ich glaube, bei den Crashtest-Bildern selber der verformt sich, glaube ich, relativ wenig, ist für die Insassen auch nicht so geil. Weil Energie, die nicht irgendwie in Verformung von Blech und so geht, die landet irgendwann in deinem Körper und ist auch nicht so dolle.
Aber das ist doch ein völliger Wahnsinn, das Teil, oder?
Ja, ist es. Das Ding ist von vorne bis hinten einfach nur absoluter Quatsch.
Und warum macht man das? Also einfach, weil man es kann.
Ja, weil Multimillionär oder Milliardär Bock drauf hat, deshalb.
Nee.
So. Ich frage mich, aber da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ich frage mich auch, wenn ich in der Stadt rumfahre, warum Leute da mit so einem Ford Pickup Truck durch die Gegend fahren.
Also das frage ich mich auch oft, wenn man so Pickup Trucks in Deutschland sieht, denkt man auch immer so, Leute, welches Sägewerk beliefert ihr denn hier, das ich noch nicht gesehen habe?
Also wenn jetzt irgendeiner kommt, ja, aber ich bin Jäger, Förstner, irgendwas, dann denke ich mir auch so ein Jeep oder irgendeinen vernünftigen, also irgendein Pickup-Truck, also Pickup-Truck heißt ja nichts anderes, als dass der hinten eine Ladefläche hat, gibt's auch. Aber ich habe so häufig in Essen, in einer Großstadt in Essen, irgendwie schon diesen Ford Ram oder wie auch immer das Ding heißt, diese Ford F-Series oder so. Ich stehe vor dem Auto, ich bin 1,70 Meter groß und ich kann gerade mal über, nicht 1 Meter, ich bin knapp 1,80 Meter groß und ich kann gerade mal über die, also vorne über die Motorhaube gucken, wenn ich daneben stehe.
Das
ist einfach ein wahnwitziges Auto.
Ja, aber ich habe ja keine Leidenschaft für Autos. Der einzige Grund, warum ich große Autos fahre, ist, weil es den Platz bietet, den ich brauche, weißt du?
Ja.
Also das ist der einzige Grund, warum ich solche Autos fahre. Warum ich jetzt ein SUV zum Beispiel als letztes hatte. Weil ich kann darin einfach besser sitzen. Punkt. Das ist einfach so. Also, und dann, wir haben ja im Rahmen des Podcasts auch schon mal die Leute gefragt, schickt uns doch mal Vorschläge für Autos. Da kam eigentlich auch immer das Gleiche. Also.
Was ist so der Standard, der dir empfohlen wird dann?
Skoda Kodiaq, den ich schon fahre. Oder BMW X5. Passat, wobei ich auch gerne hoch sitze, so. Also das ist für mich dann auch viel angenehmer, weißt du, hoch zu sitzen.
Ja, ich glaube, das ist für viele Leute angenehmer. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Leute so SUVs fahren. Mir wurde so ein Ding mal als Leihwagen gegeben, als mein Citroën C3 in der Werkstatt war. Ich bin damit nach Hause gefahren und dachte mir nur, meine Fresse, warum muss ich hier so ein Panzer durch die Gegend fahren? Also die riesengroßen. Ich habe mich schon gefragt, so komme ich damit überhaupt in meine Garage? Und ich bin ja eine Zeit lang auch ein Bulli gefahren. Für mich hat sich dieser SUV fast gefahren wie so ein Bulli. Nur, dass kein Platz drin war.
Ja, aber das ist auch ein bisschen so, ne? Also, das ist vom Fahrgefühl, also wenn man es mag, ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt bei, ich habe so viele, wie soll man das sagen, tiefer gelegte Wagen schon gesehen, wo von Kollegen, in denen ich saß, viele meiner Comedy-Kollegen fahren ja so Porsche und Mercedes tiefer gelegt und so eine Scheiße. Ich finde das extrem unangenehm. Ich finde das extrem einfach scheiße.
Also tief zu sitzen, einfach scheiße. Oder?
Ja, also allein der Gedanke, nee, ich mag das überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ich überlege gerade, ob ich sowas schon mal gefahren bin. Also so ein Supersportwagen oder so bin ich noch nie gefahren. Ich glaube, was am ehesten einem Sportwagen nahe kommt, ist ein BMW, den ich mal als Leihwagen hatte. Und da habe ich mir auch gedacht so, ich will doch einfach, ich bin auch leidenschaftslos bei Autos, ich will immer nur von A nach B kommen.
Panda-Fahrer, du bist leidenschaftlicher Panda-Fahrer.
Fiat, ich fahre ein Fiat 500.
Wirklich? Ja, ich habe mir
den ja sogar mal bist du sogar schon gefahren.
Ja, ist nett, aber boah, ist das Plastik. Da ist mehr Plastik als in den meisten Influencerinnen drin.
Ja, also, mein Gott, hast du aber bei fast allen Autos, ne?
Ja, aber es sieht schon. Oh,
ist mir scheiße. Boah. Mal ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ein Auto soll mich von A nach B bringen und dabei möglichst sicher sein. Und ist noch schön, wenn man auf die Autobahn auffahren kann, ohne irgendwie vorher planen zu müssen, dass da niemand anders ist, weil beim Gasgeben nichts passiert.
Ist er denn möglichst sicher? Also ist der Fiat 500 ein sicheres Auto?
Das für einen Kleinwagen
für Unwahrscheinlichkeiten.
Okay. Also
hast du das je überprüft?
Nein, habe ich nicht, ist mir auch egal, aber es ist sicherer, als irgendwie in einem 15 Jahre alten Auto durch die Gegend zu gurken. Ich würde halt sagen, mir ist vollkommen egal, was für ein Auto ich habe. Mir ist auch bei Leihwagen auch immer scheißegal, wenn die dann irgendwie sagen, oh, wir haben den und den nicht da, würden sie auch damit vorlieb nehmen? Und sagen, ja, gib her, Hauptsache es fährt. Ist mir scheißegal.
Ja, das kann ich grundsätzlich nachvollziehen.
Ja, naja.
Ist mir auch, ich bin auch kein leidenschaftlicher
Automensch. Ja. Ich überlege gerade, ich wollte mit dir noch über zwei Sachen reden. Ich überlege gerade, was davon ich nehme. Du guckst gar kein YouTube, oder?
Doch.
Ah, doch, okay. Doch. Wie geht YouTube, also die YouTube-Policy, mit Nacktheit um? Oder Ähnlichem? Oder Begriffen, die schwierig sind? Ist dir da schon mal was aufgefallen?
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Also es ist teilweise bei YouTube, wenn du Begriffe wie Sex oder was weiß ich, problematische, wie irgendwie Massenmord oder irgendwelche Begriffe, die problematisch sind für YouTube, wenn du die benutzt, kann es dir passieren, dass dein Video demonetarisiert wird. Deshalb bekommt man häufig mit, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, dass solche Begriffe, gerade alles, was Richtung sexuelle Begrifflichkeiten geht, ein bisschen geschnitten sind, dass man das Wort zwar noch versteht, aber in der Mitte fehlt eine halbe Sekunde oder so.
Okay.
Also die machen so einen Sprung. Muss man drauf achten. Das findet man in manchen Videos, gerade bei so Reaction-Formaten oder ähnlichem, dass dann wirklich so eine halbe Sekunde aus dem Wort rausgeschnitten wurde, dass man es halt immer noch versteht, aber dass wahrscheinlich ein Algorithmus, also ein Computer, der versucht zu verstehen, es nicht als das Wort bemerkt, was es ist. Um halt diese Demonetarisierung zu vermeiden. Und da YouTube oder Twitch ist ja auch mit Sexualität im Sinne von, sobald irgendwo ein Nippel zu sehen ist, von einer Frau, ist halt problematisch. Ne?
Ich weiß nur auf Instagram oder so, wo dann irgendwie, oder bei Videos, wo dann das Wort, wo Schimpfworte immer gepiept werden, wo ich so denke, ihr zeigt jede Scheiße, das ist dann ein Problem.
Ja, genau. Also immer die Frage, was die Plattform als problematisch empfindet. Und es gibt, ich sag mal so, Creator auf YouTube. Da habe ich letztens zwei Videos drüber gesehen von Prinz. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Der dunkle Parabelritter. Der hat da zwei Videos drüber gemacht, weil dem das auch zugespielt wurde und dem das auch aufgefallen ist. Es gibt ja so Loopholes, wie Leute das umgehen und trotzdem irgendwie Werbung für ihre OnlyFans-Kanäle auf YouTube machen, wo halt dann irgendwelche 12- bis 15-Jährigen das sehen. Loophole Nummer 1, auch bei TikTok gerne benutzt, ist so solche Einkaufs-Halls zu machen, wo die sagen, hier, ich habe bei Shein 20.000 Sachen eingekauft und probiere die jetzt alle an. Und die dann irgendwie 20 Bikinis anprobieren oder so. Also so versteckte Nacktheit in Anführungszeichen. Und bei YouTube gab es mal das Phänomen, dass die Leute, also die, hauptsächlich natürlich Mädels, dann dabei Sachen vorgestellt und anprobiert haben, die einfach transparent waren. Das war für YouTube dann vollkommen okay. Das heißt, ja, nichts drüber, nichts gepiept, nichts, gar nichts. Sie haben einfach transparente Oberteile anprobiert und nebenbei noch irgendwie einen Link zu ihrem OnlyFans-Kanal eingeblendet. Das fand ich schon krass, dass man so diese Richtlinie umgehen kann. Ob die Richtlinie sinnvoll ist oder nicht, kann man drüber streiten, aber ist ja auch vollkommen egal. Es geht aber noch viel, viel krasser. Hätte nie gedacht, dass das so, also dass das funktioniert. Und zwar Tutorials für Intimrasuren.
Was?
Ja, es gibt auf YouTube eine dunkle Ecke auf YouTube, wo Leute Tutorials machen für Intimrasuren. Und da sieht man alles. Und zwar wirklich alles. Und die machen das auch, um am Ende eigentlich nur auf ihren OnlyFans-Account zu verlinken.
Aber weil es ein Tutorial ist, ist okay, wenn man dann Muschi sieht.
Ja, richtig,
sieht, oder
genau.
Wie?
Ja, weil es ein Tutorial ist, ist es okay. Es ist ja kein sexueller Inhalt.
Nee, aber das ist ja Quatsch. Dann könnte ich ja. Aber
edukativer Inhalt. Weil es ein edukativer
Wirklich?
Inhalt ist. Ja, ernsthaft.
Aber dann könnte ich doch auch Tutorial für Blowjobs oder so anbieten. Das wäre doch dann auch.
Wer weiß, lass mal die Kamera mitlaufen, wenn du das nächste Mal dabei bist. Am Hauptbahnhof.
Naja, ich bin dann nicht so richtig erfahren und die Lichtverhältnisse sind ja in diesen Bahnhofsbestimmen auch immer wirklich schlecht. Ja. Also ich habe immer die GoPro auf und dann sieht man nur Bauchnebel, das ist wirklich blöd. Oh, also
ich fand dieses
Reini,
dieses
die wirklich Phänomen interessante so Frage ist, wie hat Reini Remfort diesen Weltskandal aufgedeckt, wo Günther Wallraff nervös wird?
Ich habe ihn nicht aufgedeckt, ich habe es halt in einem anderen YouTube-Video gesehen.
Also ich muss ja sagen, ich gucke auf YouTube eigentlich nur Videos zu Videospielen.
Ja, ich auch.
Dann das, Gaming was ich schon Historian. Sehr oft empfohlen habe. Dann Honest Video Game Trailers oder Honest Movie Trailers.
Ja.
Und die Pitch Meetings von Ryan George, die ich sehr gerne mag.
Ja.
Die ich dir auch schon mal empfohlen habe, wo er halt Movie Pitches so gesehen, wo er durch Movie, also wo er zwei Charaktere spielt und der eine pitcht dem Executive von einer Filmfirma einen Film und während er das tut, wird eigentlich klar, wie absurd dieser Film ist.
Ja, das Ding hast du mir auch empfohlen, das habe ich auch schon geguckt. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich wäre YouTube eine der wenigen Sachen, wo es sich für mich mal lohnen würde, mir mal ein Abo zu holen, damit ich mir nicht die ganze Zeit irgendwelche Werbung angucken muss, weil ich konsumiere relativ viel YouTube. Jetzt muss man ja sagen, auf YouTube gibt es ja viele Unterkategorien. Ne? Also,
unglaublich viel Werbung gibt es mittlerweile auch.
Ja, das
wahnsinnig
auch.
Viel Werbung.
Ja, deshalb, also vielleicht bin ich irgendwie, ich stehe eigentlich fast jeden Tag immer so einen kurzen Klick vor YouTube Premium. Es gibt auf YouTube natürlich diese ganzen üblichen YouTube-Stars, wenn man von denen vorher noch nie was gehört hat, sich immer wundert, warum die 5 Millionen Follower haben oder so. Aber es gibt auch jede Menge, das ist das Schöne an YouTube, irgendwie so ähnlich wie bei Podcasts, so Unterkategorien, Communities. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal in das Loch gefallen bist, dir irgendwelche Bastelvideos zur Elektronik anzugucken, da gibt's ein ganzes Universum von Leuten, die irgendwie Sachen restaurieren, basteln und sonst was. Ich verbringe eigentlich tatsächlich gerne Zeit auf YouTube, auch wenn da viel Scheiße läuft.
Das ist eine dumme Frage jetzt, aber die habe ich mir schon immer gestellt. Die Dateien, die auf YouTube liegen, ne? Also die Videos, die müssen ja irgendwo gespeichert sein, in riesigen Festplattenfarmen vermutlich. Ne?
Auf Servern, ja.
Auf Servern, also aber wenn so ein, Festplatten sind das, oder? Das sind doch am Ende Festplatten mit Internetanbindung, oder verstehe ich das falsch?
Im Grunde ja. Ja, also alles okay, was du irgendwie aus dem Internet abrufst, muss halt irgendwo liegen, ne? Auf irgendwelchen.
Aber das müssen doch unglaubliche Mengen an Scheiße sein. Die müssen doch. Und da muss doch dann, also wenn so ein Ding mal abfackelt oder kaputt geht, die Festplatte, dann ist das Video weg oder ist es nochmal woanders gespeichert?
Das ist an ganz, ganz vielen Orten gespeichert, also redundant. Also nur weil irgendwo eine Festplatte abbraucht, heißt das noch lange nicht, dass das weg ist, sondern das ist auf ganz, ganz vielen parallel und wird auch immer mal wieder gespiegelt und ist irgendwie verteilt gespeichert, dass man selbst, wenn eine Festplatte ausfällt, aus dem Rest wieder rekonstruieren kann. Wenn du zum Beispiel ein ordentliches NAS zu Hause stehen hast mit irgendwie 3, 4 Festplatten, dann hast du die so im Verbund laufen, dass von den Festplatten irgendwie 1 bis 2 auch kaputt gehen können und du aus den Daten, die auf den anderen gespeichert sind, diese Lücke wieder rekonstruieren kannst.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Was für Gebäude müssen das sein, in denen diese Festplatten gelagert werden? Also
das sind halt die Server.
Klingt jetzt dumm, aber so. Ja, aber das müssen doch, also da müssen ja Millionen von Festplatten existieren, damit das funktioniert. Ja,
so Google Data Center.
Also, okay, und wo liegen die?
Was weiß ich, die können halt überall auf der Welt liegen, ne? Ich glaube, also in Frankfurt haben wir, glaube ich, einen großen deutschen Knotenpunkt am Internet. Da wird wahrscheinlich eine Menge liegen. Aber sonst, die können halt überall sein. Ne? Also ich glaube, Google hat welche, also hat Rechenzentren in Finnland, Niederlanden, Irland, wo der Strom und so gerade günstig ist oder wo die anderen finanziellen, finanziellen Rahmenbedingungen passen. Also natürlich ganz, ganz viele in den USA. Ich gucke gerade mal Google Data Centers bei Wikipedia. Das sind, alleine hier die Liste ist elendig lang und es sind diverse noch angekündigt und die bauen halt immer mehr, ne? Also so Data Center, also so Rechenzentren sind halt etliche, groß. Und bei YouTube, also bei Google ist es ja auch noch jemand, der einen Großteil oder zumindest einen nennenswerten Teil der Internetinfrastruktur überhaupt stellt. Oder wenn du dir mal Amazon anguckst, ne? Amazon ist dir wahrscheinlich ein Begriff oder den meisten Begriff als Online-Händler, oder? Weißt du, dass die auch noch was anderes machen als Online-Handel?
Nee. Waffen? Lass es Waffen sein. Ich fände es geil, wenn Jeff Bezos noch Atombomben bauen würde oder so.
Amazon betreibt Serverfarmen. AWS, Amazon Web Services. Die,
ist eine ehrliche Frage, ist Jeff Bezos eigentlich ein Genie? Also, weil ich habe mal einen Bericht über ihn gesehen, wo sie in 99 mit seinem Schroppelauto über irgendwie so eine Brücke in San Francisco fahren und ihn darüber interviewen, dass Amazon seit Jahren rote Zahlen macht. Und er sagt, das ist alles Investment in die Zukunft, das wird sich auszahlen. Am Ende hat er ja recht gehabt.
Ja, er hat Glück gehabt, dass es geklappt hat. Aber der hat früh erkannt, dass halt sowas wie Serverfarmen und so Cloud Computing, dass da halt Geld drin steckt, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, AWS macht, also diese Amazon Web Services, macht mehr Geld als der Versandhandel von Amazon.
Wow.
Also ich gucke gerade mal AWS Revenue 2022, 80 Billionen US-Dollar.
Also Milliarden.
Milliarden, 80 Milliarden.
Das ist nicht so schlecht, ne? Hätte ich gern.
Ja, hätte man gern, ne? Ist
Revenue der Umsatz oder der Gewinn?
Das müsste Umsatz, der Umsatz sein. Operating Income, also der Gewinn quasi, sind 22,8 Billionen. Also Milliarden.
Ist aber trotzdem ein ganz guter Deal, glaube ich. Ein Viertel davon ist ziemlich gut.
Also 22,8 Milliarden ist schon eine Menge.
Kannst schon stabil McDonald's für aufmachen.
Also Amazon ist nicht nur der größte oder einer der größten Versandhändler der Welt, sondern auch einer der größten Serverbetreiber der Welt. Und ja,
eigentlich haben die uns alle an, eigentlich haben die da oben uns alle an der Eier, Reinhard, oder?
Ja, die da, genau, die da oben. Nee, es ist faszinierend, wie selbstverständlich das alles für uns ist, wie wenig Gedanken wir uns über das Internet machen. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, kann man sagen, there is no cloud, just another guy's computer. oder other people's computer oder so. Es gibt keine Cloud,
wahr, ne?
das liegt einfach nur auf dem Computer von jemand anderem.
Das ist leider sehr wahr wahrscheinlich, ne?
Nun ja.
Was so. Für eine krasse Nummer, wenn wir mal drüber nachdenken.
Ja, ist es. Also es ist aber auch interessant und irgendwie spannend, ne? Und du kannst ja selber in so einem Datacenter auch für ein Apple und ein Ei irgendwie einen Server mieten. Ne? Ich meine, wir hosten unseren Podcast ja bei Podigy.
Zum Beispiel Online-Banking rein, die mache ich nie über Hotelnetzwerke, weil ich immer denke, die gucken mir in mein Online-Banking
das
rein.
Ist auch sehr
aber das ist Quatsch, oder?
Nein, es ist nicht. Das ist sehr vernünftig, das nicht über Hotel-WLANs zu machen. Vor allem, wenn diese Hotel-WLANs nicht verschlüsselt sind, wenn die so für alle frei sind oder so. Also ist jetzt nicht per se irgendwie gefährlich oder so, aber man sollte über öffentliche Netzwerke nicht sowas wie Online-Banking machen oder generell keine hochbrisanten privaten Informationen hochladen, runterladen, austauschen oder sonst was.
Aber meine Cockfotos gehen, oder?
Die gehen, ja. Da sieht man ja eh nichts drauf ohne Lupe.
3 Kilobyte.
Ja.
Immer noch für 56K ja, und, geeignet.
Und 2 Kilobyte davon sind die Metadaten. Das ist
Metadaten ist auch was, das wissen viele Leute nicht. Das hat ja zum Beispiel den PTK-Killer Dennis Rader verraten.
Ach so, dass bei so einem Bild im Zweifelsfall mehr Daten da sind als einfach nur das Bild.
Ja, er hat Word-Dateien verschickt auf Disketten, aber schon zu sehr später Zeit. Ich glaube, der ist so 2006, 2008 oder so erwischt worden.
Ah, das hattest du mal erzählt. Da stand irgendwie drauf, von wem die Lizenz für das Word war oder so, ne?
Ja, Lutheranian Church of Ohio oder so ein Shit. Und dann stand da noch, der Ersteller des Dokuments heißt Dennis. Und du musst dir mal vorstellen, wie lange die versucht haben, diesen Wichser zu kriegen. Und dann mussten die wirklich nur googeln, Lutheranian Church of Ohio, und der Vorsteher davon, also sowas wie bei uns der Vorbitter oder wie man das nennt, hieß Dennis Rader. Und dann wussten die einfach innerhalb von einer Sekunde, wer der Killer ist, den sie seit 30 Jahren suchen. Wegen einer beschissenen Diskette. Ich finde das bis heute, was meinst du, was das komplette FBI für einen Harten hatte, als sie diese Diskette eingeschoben haben?
Ich glaube, das ist häufig so, oder? Dass sich irgendwie so Killer oder ähnliches dann doch selbst verraten durch irgendeinen blöden Fehler, den sie machen. Oder jetzt nicht nur Killer,
und
sondern
auch
generell
das,
so
und die Eitelkeit, ne? Den haben sie über die Eitelkeit gekriegt. Der hatte ja schon 10, 15 Jahre niemanden mehr umgebracht. Und dann haben sie halt bewusst einen Zeitungsartikel gestreut, in dem gesagt wurde, dass er sich wahrscheinlich umgebracht hat auf Scham über seine Taten und deswegen nicht mehr tätig ist. Und dann ging es an seine Eitelkeit, dass er sagte so, nee, also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich sitze doch hier gerade im Angeloutfit in meinem Garten. Ich muss denen jetzt unbedingt mitteilen, dass ich noch am Start bin.
Das ist häufig auch so im Umfeld der, ich nenne es mal Cyberkriminalität, irgendwie so Ransomware oder irgendwelche Hackergruppen oder so, dass sich die Bosse dahinter, zumindest die gefasst wurden, auch häufig dadurch verraten haben, dass sie irgendwie in ihrer Jugend in irgendeinem Forum die gleiche E-Mail-Adresse benutzt haben, wie die sie immer noch benutzen oder so. Und dadurch dann
kannst irgendwann du, hast du den Trailer von The Beekeeper gesehen?
The Beekeeper? Nein.
Bitte guck den Trailer, du lachst dich tot. Es ist ein Actionfilm mit Jason Statham, wo er wieder die ganze Welt einen auf die Schnauze haut. Aber in diesem Fall geht es um Internet-Scammer. Also es ist wirklich, dieser Trailer ist der Hammer. Es geht darum, dass er als ehemaliger Navy oder Marine oder irgendwie die unter, also weißt du, es gibt ja immer, in so Filmen gibt es dann immer von den Marines nochmal die Superharten, die Ultra-Marines.
Ja, genau.
Weißt du, die Marines sind nur kleine Sissis gegen die.
Von denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt.
Und das sind die Beekeeper, die Imker. Ich habe mal vor, die hätten den in Deutschland den Imker die genannt.
Ja.
Die Imker.
Aber ich finde es immer schön,
wenn... Ich muss kurz zu Ende erzählen. Okay, sag rein.
Ich finde es schön, wenn so Übercharaktere oder so Spezialeinheit irgendwas so ganz banale Namen haben oder ganz banale Jobbezeichnungen oder Jobs wie bei Breaking Bad. Der Typ, der Leute verschwinden
lassen kann. Der Staubsaugermann.
Ja, genau, der Staubsaugermann.
Ja, aber da macht es ja Sinn, dass es ein Staubsaugermann ist, damit diese Tarnung funktioniert.
Ja,
aber glaubst du wirklich, dass die Army irgendwie ihre super, super Spezialeinheit die Imker nennen würde? Und der Trailer ist wirklich 2,5 Minuten Cringe-Fest par excellence. Den kann sich jeder, der uns gerade zuhört, bitte direkt reinziehen. Am besten auf Englisch. Statham, der ja Engländer ist und immer versucht, einen Amerikaner nachzuahmen, indem er einen schlechten Ami-Akzent auflegt, lebt mit irgendeiner alten Oma, einer dunkelhäutigen alten Oma zusammen, schwarzen alten Oma, mir wurde ja angeraten, schwarz zu sagen, die sich um ihn kümmert, und sie ist die einzige auf der Welt, für die er etwas empfindet. Und dann wird sie, und das ist wirklich ernst gemeint, wird sie angerufen von einem Scammer, der sie abzieht irgendwie, weiß ich, geben Sie mir mal Ihr Windows-Passwort, so die Art, überweisen Sie mir Google-Karten, und dann bringt sie sich um, weil sie ihre Altersvorsorge damit verliert. Und dann findet Jason Statham, der ehemalige Beekeeper, raus, warum diese alte Frau, um die er sich gekümmert hat, gestorben ist. Und dann fährt er in so ein Rechnerzentrum, weißt du, wo so Typen mit so Headsets sitzen, und haut die alle kaputt. alle kaputt im Trailer. Dann jagt er das Ding in die Luft. Und dann sagen sie, die beste Szene ist, dann sagt einer der Sicherheitsmänner so, ich zähle jetzt bis 3. Und dann sind sie hier verschwunden. Und dann sagt Statham, 1, 2, 3. Ich hab's schon vorweggenommen, und haut dem in die Fresse. Und ich denke, das ist einfach so, das sind so diese Allmachtsfantasien, die man mit 13 hat. Und dann geht der ganze Film, zumindest dem Trailer nachzufolge, einfach nur darum, dass er die Mittelsmänner jagt und dann am Ende an den Kopf der Scammer kommt, der von Jeremy Irons gespielt. Alles im Trailer zu sehen, ich nehme nichts vorweg. Und der ganze Film geht darum, dass er so googelt, dass er eigentlich Ranjit aus dem Callcenter in Bombay verprügelt. So, das ist einfach so absurd. Auf einmal ist Jason Statham da und verprügt Ranjit und Punjab. Es ist super. The Beekeeper muss man gesehen haben. Ist, glaube ich, jetzt in den Kinos. Ich glaube, den gebe ich mir mal.
Das Schöne ist, ich habe gerade noch hier Jason Statham einmal kurz die Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Entschuldige. Filmografie.
Ehemaliger Wettkampfspringer.
Filmografie 1998. Was war der erste Film?
Ja, Bube, Dame, König, krass. Da schließt sich nämlich.
Da schließt sich der Kreis.
Das ist gutes Storytelling. Da hat niemand mit gerechnet, dass dieser Mann eine solche Karriere machen würde, Reini. Da machen wir nämlich den Sack wieder zu. Der Basti macht den Imker auf, den Sack wieder zu. Da taucht er das erste Mal auf. Als Jason Statham, damals noch nicht mal als Actionheld, da spielt er die Figur Türkisch, soweit ich mich erinnere. Richtig?
Keine Ahnung. Ich habe nur gerade in seiner Filmografie gesehen, dass der Film da als erstes stand.
Da heißt er Türkisch. Ja. Irgendwas weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls, Jason Statham, ursprünglich, was war er? Wettkampfspringer, hier so, 10-Meter-Springer.
Ah, also
oder noch höher, wie heißt die nochmal? Acapulco-Todesspringer. Nein, die von ins Wasser springen.
Ah, ach so, so
deswegen hat er diese Physis. Hat ein paar gute Zitate abgelassen. Er ist ja mit der wunderschönen Rosie Huntington-Whitley verheiratet und hat mal gesagt, er will einfach nur, er will Spaß haben, eine Frau lieben und ein gutes Leben führen oder so. Da habe ich gedacht, ja. Und die Scammer umbringen, die Hurensöhne.
ich wusste ja, dass der erfolgreich ist, ne, als Schauspieler.
Der ist super erfolgreich.
Es ist der erfolgreichste Schauspieler Großbritanniens.
Also ja, klar. Wen kennst du denn noch?
Daniel Craig.
Ja. Aber der produziert ja nicht in der Geschwindigkeit. Daniel Craig macht ja so Artifarty-Shit und halt James Bond.
Ja, genau.
Aber Jason Statham haut halt viermal also im Jahr Expendables 5, Expendables 8, Fast Furious, dann taucht er bei
Teil
Mac,
6, 7 Fast und 8.
Ja, The Mac 2, also er haut sogar Haie auf die Fresse. So. Also, was ich aber mag an ihm ist, dass er es gar nicht erst versucht, weil Stallone oder so haben ja immer irgendwann oder auch Schwarzenegger, alle haben irgendwann versucht, so emotional parts zu übernehmen. Was bei Stallone mit Copland 1997, 98 sehr gut funktioniert hat, muss man gesehen haben, den Film. De Niro und Stallone in einem Film, in dem Stallone einen runtergekommenen fetten Dorfpolizisten spielt, Copland, solltet ihr alle gesehen haben. Seine beste Rolle bis heute. Also, all diese Actionstars wollten immer mal was Emotionales. Jason Statham hat sich irgendwann entschieden, ich hau sie alle. In keinem Film haut er nicht zu. Das liebe ich total an dem. Du weißt genau, ah, Jason Statham, jetzt gleich kriegt einer richtig auf die Fresse. Ah, da ist ein Hai, der kriegt jetzt so auf die Fresse, der Hai, du. Guck mal, der ist 10 Meter lang. Jason Statham taucht zu ihm, haut ihm jetzt in die Fresse. Das ist super.
Also die Wikipedia sagt, gemessen an den Einnahmen in den Kinokassen ist Statham 2024 der mit Abstand erfolgreichste Schauspieler Großbritanniens. Seine Filme haben seit 2000 mehr als 6 Milliarden Dollar eingespielt. Damit ist er erfolgreicher als Daniel Craig.
Und weißt du, was er sich davon kauft? Eine Serverfarm.
Genau, um die Leute da zu verhauen, ne? Nur dafür. Das ja, macht auf den Servern, was er wollt. Ich will euch nur auf die Fresse hauen.
Wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende. Küsschen aus dem
Moment,
Reini, du willst noch einen.
Ja, eine Kleinigkeit muss ich noch loswerden, weil ich die bis nächste Woche wieder vergessen habe. Ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder einen der alten Star Trek-Filme gesehen und mir ist aufgefallen, die Synchronstimme von Prinzessin Leia, ne?
Ja.
Ist die gleiche Synchronstimme wie Bibi Blocksberg. So, und damit könnt ihr jetzt schlafen gehen.
Ich habe keine einzige Folge Bibi Blocksberg in meinem Leben gehört, dementsprechend betrifft mich das nicht. Hex, Hex, Kartoffelbrei, tschüss ihr Mäuse.
Ciao.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.